bei der ersten und einzigen Hausbesetzung in München. In der Blumenstraße.
War der Schmiedl dabei.
Da bin ich da drum gekommen mit meiner Gitarre. Und dann haben sie irgendwann geheißen, die, die jetzt noch rausholen, so ein Geber da drunten stehen, ungefähr 300 Bullen, da müsst ihr jetzt einmal raus. Und ich habe aber gerade meinen Job beim BR gekriegt, bei Live aus dem Alabama. Und das ist jetzt natürlich ungut, wenn du da jetzt gleich mal in so ein Kameragewitter reinlässt. Mein Vater war Werkzeugmacher, ich bin Liedermacher.
Wenn Schwäche am Start ist, dulde ich nicht, dass man auf die Schwäche draufhaut. Egal wer das ist.
Dann habe ich ja ganz eine große nur gekriegt. Dann schaut er mich so und lacht total und nimmt die Zeitung dort weg und sagt, weißt du was, Werner, das ist eigentlich, wenn sie mal liegen, ist es wurscht.
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerk-Studios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen.
Herzlich willkommen zu Ringelstädters Rendezvous und heute habe ich mir einen Gast eingeladen, den ich, das darf ich jetzt einfach mal sagen, doch schon ganz gut kenne über die letzten Jahre. Und danke, dass du hergekommen bist in die Bayernwerkstudios nach Regensburg. Herzlich willkommen, Werner Schmidbauer.
Danke für die Einladung, Hannes.
Freut mich. Der Podcast heißt Ringelstädters Rendezvous. Und deswegen ist es so üblich, dass der Gast sich am Anfang in wenigen Sätzen, die dem anderen gut gefallen könnten, wie beim Rendezvous selber vorstellt. Stell dich doch mal kurz vor.
Ich verlink irgendwie. Also, mein Name ist Werner Schmidbauer. Ich bin der Sohn des berühmten Liberos des PSC Sendling, Walter Schmidbauer, den sogar der Franz Beckenbauer kennt hat, was mich im Nachhinein erfahren habe, was mich sehr gefreut hat. Nein, ich bin, was soll ich sagen? Ich bin Liederschreiber, Liedermacher. Mein guter Freund Eko Meinecke hat mir gesagt, wir sind alle Lautsprecher und Scheinwerfer. Nein, ich habe eigentlich nie was vorgehabt. Insofern, dass ich einen konkreten Plan gehabt habe, wie mein Leben wird. Und bin dann einfach reingestolpert in die Liedermacherei. Lieder geschrieben mit meinem Freund Eko und dann waren wir schnell auf der Bühne. Und dann bin ich relativ schnell von einem Typen vom Fernsehen angesprochen, im bayerischen Fernsehen, ob ich eine Jugendsendung machen mag. Und ich bin immer überall so reingestolpert. Also absichtslos reingestolpert, habe vielleicht die leicht deutsche Eigenschaft, Dinge dann auch weiter zu verfolgen. Mhm. Also habe alle meine Jobs lang gemacht, auch alle meine Beziehungen, auch wenn beide Ehen jetzt auseinander sind, lang gemacht oder so lang es gegangen ist. Also bin nicht einer, der schnell aufhört, aber irgendwie unbestimmt anfängt. Also ich habe auch jetzt keinen Plan, wie die letzten 30 Jahre von meinem Leben hoffe oder 10 oder 5, ich weiß nicht, da verbringe ich mal.
Das war eine schöne Vorstellung. Da war viel drin, über was wir heute, glaube ich, noch zum Reden kommen werden. Jetzt ist es so, dass jeder Gast ein Geschenk bekommt. Und so auch du. Ja, und du darfst das praktisch on-air aufmachen.
Aha. Das fühlt sich an wie ein Buch. Und die haben es nicht gesagt, dass ich nicht lesen kann. Gell? Warte mal. Ich bin das auch. Geduld beim Öffnen von Backerl ist mir fremd.
Ja, ja, das verstehe ich. Das darf absolut terroristisch geöffnet werden. Das ist überhaupt kein Problem.
Achso, dann mach ich
das. Reiß auf.
Ja, das sind so Kinderüberreste, die man hat.
So, jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Geil. Peter Wright.
Ich glaube, er heißt...
Ricky.
Ich glaube, er heißt Ricky,
das liegt daran, dass ich nicht sick.
Okay, ich soll es dir vorlesen.
Nein. Wandern am Gardasee.
Genau, es ist ein Wanderbuch über den Gardasee, weil wir beide ein bisschen die Leidenschaft haben für den Gardasee.
Oh ja.
Und du noch mehr super. Die Leidenschaft hast für die Berge. Und dann haben wir gedacht, das ist genau das richtige Geschenk für dich.
Das ist tatsächlich das richtige Geschenk, ja.
Und da wünsche ich dir jetzt schon mal viel Vergnügen. Und vielleicht geht es ja irgendwann aus, dass wir mal miteinander also eine kleine Wanderung machen am Gardasee, habe ich mir gedacht. Gern.
Aber du bist meistens auf der anderen Seite, auf der guten Seite.
Ja, aber da sind ja Wanderungen auf drin, auf Seiten. Der guten Seite. Und ich habe es dir natürlich geschenkt, weil immer soll das Geschenk super. Ein Thema mit dem Gast auch befeuern. Und das ist natürlich deine Sendung Gipfeltreffen. Über die werden wir dann...
Ja, aber es ist wirklich geil, weil ich bin da wirklich 2-3 Mal im Jahr so mit meinem VW-Bus. Und ganz oft auch jetzt in meiner neuen Beziehung ist so, dass ich bin einer dieser Menschen, die ab und zu allein abhauen müssen. Also das ist ganz wichtig für mich. Also wo es ein Tag, wo man nicht redet, nicht viel macht, nicht kommunikativer Art, sondern einfach mit dem Bus, wo ist denn VW-Bus und dann einfach loslaufen. Das ist ein super Geschenk, danke dir.
Gerne. Fangen wir doch gleich mal an mit diesem Thema, das du gerade selber gesagt hast, nämlich mit diesem Alleinsein. Jetzt gerade spielst du hauptsächlich allein auf der Bühne, deine Programme, also dein Musikprogramm, deine neue Platten. Und was total lustig ist, weil mir das aufgefallen ist, es war dir wichtig, das hat man so gespürt, dass du wieder allein auf die Bühne magst, ja. du ohne Netz und doppelten Boden. Aber der Abend heißt Mir sind Ohrens. Ja, also was total stimmt. Verbindendes wieder mit den
ja.
anderen. Trifft das eh so diese Seele Werner Schmidbauer, dass er so auf der anderen Seite so ein alleiniger Typ ist
ja.
und im Endeffekt aber trotzdem immer dieses Get-Together braucht, dieses das Leidsamkummer?
Absolut. Also das ist sogar in zwei Songs dokumentiert. Einer von meinen allerersten Songs, die ich auf Platten aufgenommen habe, der heißt Da, wo die Leute sind. Da geht es darum, dass ich am Rücken liege auf irgendeinem Berg und einfach die Sterne anschaue und irgendwie wahnsinnig gerne allein bin. Aber beim Schauen ziehe ich unten eine Ortschaft, die Lichter von der Ortschaft. Und dann schaue ich aber, dass ich hinunterkomme, da wo die Leute, und kaufe noch eine halbe in irgendeiner Wirtschaft. Also so ist es dann tatsächlich. Endet meistens bei die Leute und fange da allein an. Und es ist auch, auf der neuen Platte gibt es auch das letzte Lied Dafür mein Dank, was ich nach 45 Jahren Live-Musik für mein Publikum letztlich geschrieben habe. Und das singe ich auch allein auf der Bühne und doch mit euch beieinander, Dafür mein Dank. Also dass das, das ist schon dann die zwei Pole, ja. Das ist auch im Privatleben so, also dass ich in den Lieben, die ich gehabt habe, wahnsinnig kontaktfreudig war, wirklich gern benannt mit den Frauen, die mir nachstehen oder gestanden sind. Und aber auch wieder, die das einfach damit umgehen müssen, manchmal, dass ich mich umdrehe, nicht direkt umdrehe wie John Wayne, aber dass ich einfach irgendwann sage, du, ich hocke mir jetzt meinen Bus und dann reite ich westwärts oder südwärts einmal ein paar Tage. Ich war auch schon 2,5 Monate allein tatsächlich unterwegs. Also ich kann richtig gut mit mir allein sein. Und da höre ich dann auch ein ehrliches Ding manchmal auf.
Was magst du so an dir? würde ja zumindest fast logisch so wirken, als dass du gern mit dir bist, weil du da was besonders magst.
Das glaube ich ist nicht einmal so. Also ich sage mal so, ich kann mich jetzt schon ganz gut leiden. Aber nein, ich glaube, es geht eher darum, dass diese Stillness of Mind, also dass du das, dass du eben weder was magst oder nicht magst. Also wenn ich mit mir bin, dann höre ich auf zu beurteilen. Mhm. Da muss ich nicht mehr sagen, das gefällt mir jetzt oder nicht am Gardasee, sondern ich hocke am Gardasee, weil ich halt da hocke und dann stehe ich irgendwann auf und steige auf mein Radl und fahre halt irgendwie in die nächste Bar oder nächste Café oder so, gell.
Also sich treiben lassen.
Ist ja, es und deswegen bin ich gerne allein, weil da die Kommunikation, das kennst du ja auch von deinem Job, wir leben ja beide in Berufe, wir haben ja eigentlich die beiden selben Berufe, Journalismus ja. und Musik. Und das hat natürlich zur Folge, dass du wahnsinnig kommunizierst, immer wieder, Fragen, selber fragst, Fragen kriegst, dass du Teams koordinieren musst und so weiter, Zeitabläufe und das musst du natürlich in der Beziehung auch machen. Weil ich bin ja kein Egoman in der Beziehung. Ich frage, gefällt's dir oder soll man da noch bleiben? Oder was magst du, einen roten oder einen weißen? Wenn ich wo neigehe, dann weiß ich das erst in dem Moment, wo der Ober mich fragt, weil dann höre ich ja, was ich sage, dann weiß ich, was ich trinken mag. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Also ich weiß, dass du so bist. Ich bin ja zum Beispiel, ich bin ja schon einer, der das vorher überlegt, so, der sich so ein Setting im Kopf schon vorher
ja.
zusammenstellt. Das bist du oft gar nicht.
Das ist eine Eigenschaft, die ich tatsächlich habe. Also viele Leute, die mich kennen, oder oberflächlich erkennen, vielleicht sogar ein Freund, meinen, ich bin sehr geplant, weil mein Lebenslauf wirkt sehr straight irgendwie und geplant. In Wahrheit hasse ich planen. Also ich mag auch mit meiner Partnerin, mit der ich jetzt bin, da sind wir sehr, Gott sei Dank sehr ähnlich. Also es kommen oft Tage, Sonntage, wo ich endlich mal frei habe und glaubst du, wir dann uns irgendwas vornehmen? Nein, wir stehen einfach auf und schauen, was wir jetzt heute machen. Und am besten geht das natürlich, wenn du allein bist, weil dann kannst du planlos deine Sache machen. Weil ich glaube wirklich, dass man dann, oder eins meiner Ziele, ich will das gar nicht für alle Leute sagen, ist wirklich also eine Art Zufälligkeit oder Ziellosigkeit. Also weil der Moment lässt sich ja nicht fangen. Den kriegst du und je weniger du vorhast, also je weniger Vergangenheit oder Zukunft du in deinem Schädel drin hast, umso größer hast du die Chance, dass irgendwann der Innendruck in deinem Körper ziemlich ähnlich dem Außendruck von außen ist. Und dann bist du so ein selbstdrehender Kreisel, der da sitzt und die denkt, boah, wahrscheinlich nimmt man das dann Dasein.
Mhm. Aber interessanterweise, allein leben könntest du dir hin wieder gar nicht vorstellen, oder? Also so der einsame Wolf, der so in seiner Waldhütte sitzt und das Künstlerdasein zelebriert.
Vielleicht kannte ich das oder kommt das noch. Aber da habe ich mich auch nie so frei entschieden. Auch da habe ich mich nie so wirklich planvoll entschieden. Ich heute ist eher wie Joni Mitchell. Da gibt, du kennst das Lied von der, wo sie sagt, comes fire, you can take water. Comes irgendwas, dann you take that, comes love, nothing can be done, sagt die. Also und so ist man eigentlich immer gegangen.
Also die Liebe kam um also die Ecke.
Und immer wenn ich ein im Lillesand von der neuen Platten, da singe ich halt auch. Also ich habe mir so fest vorgenommen, ich verliebe mich nicht mehr nach der letzten Trennung, weil die Ehe hat 23 Jahre, waren wir verheiratet oder zusammen, noch länger. Und ich habe mir eigentlich, jetzt ist echt einmal Ruhe, jetzt tust du erst einmal allein dahin. Und das war dann auch zweieinhalb Jahre so. Und dann aber ist es halt wieder so gewesen, dass ich eine Seele gefunden habe. Ja.
Jetzt gehen wir mal ganz an den Anfang, wenn du magst. Weil du gesagt hast, du bist so reingestolpert in die Musik, ins Musikmachen. Wie darf ich mir das vorstellen? Was hast du gelernt? Warst du auf der Schule?
Du meinst generell, was ich gelernt habe?
Bist du da hin? Man stolpert zwar nein, in der Nachschau merkt man aber dann ja oft, ist ja doch nicht gestolpert, sondern Stimmt. Es war doch so ein Weg, der irgendwie da war. Wie war der?
Also mein musikalisches erstes Vorbild war mein Vater, der gar nichts gespielt hat. Der hat ein bisschen Mundharmonika gespielt. Aber der hat ja so laut gesungen im Schlepplift. Das fand ich immer super. Ich bin zwischen seine Haxen gefahren, weil ich bin sehr früh Ski gefahren, 4, 5 Jahre alt. Und dann hat der wie volle Kanne irgendwas gesungen von Roberto Blanco oder irgendwo, ich weiß nicht genau. Und da hat man gedacht, ein Singer ist super irgendwie. Und dann hat meine Oma und meine Mutter haben dann beschlossen, dass ich eine Gitarre kriege. Und dann hat mich meine Oma immer im Winter, damals hat es noch richtig viel Schnee teilweise gehabt, und ich kann mich erinnern, wie in München, auf dem Schlitten, also ist erst der Schlitten gekommen und dann der Gitarrenkoffer und da drauf bin ich gesessen. Und dann bin ich in Gitarrenunterricht gezogen worden von meiner Oma. Und da war ich aber fast klar. Dann haben sie gemerkt, dass meine Finger noch zu klar sind. Und dann habe ich ein aufs Schulweg trommeln dürfen, da ein Jahr oder zwei. Und dann habe ich Gitarre angefangen. Und mit 15 habe ich schon selber Unterricht gegeben. Andere, noch jüngere Kinder, die 12 waren und eigentlich keinen Bock gehabt haben auf Klassik. Und ich habe dann angeboten im Sendlinger Anzeiger, dass ich aus die Top 10 Hits irgendwie da zu Heftel geben, wo man die, haben wir sie kaufen können, wo Abba-Lieder und so. Und dann habe ich den Kindern das beibracht als früher Jugendlicher.
Dann hast du ja eigentlich nur die, also das, was die Akkorde, halt wirklich gespielt wollten, die Akkorde beibracht.
Und die haben sich so gefreut, dass da einer ist, der eben auch nicht jetzt irgendeine Etüde von irgendeinem Vollpfosten, keine Ahnung, es sind ja alles ehrenhafte Musiker, aber
Komponisten
in dem Alter magst du singen und spielen das, was du kennst und lustig, am Lagerfeuer oder so.
Lustig, weil ich habe vor ein paar Jahren habe ich einmal in einer absoluten total pleite Zeit, habe ich dann für irgendeine Musikschule Gitarren und Anfänger-Gitarrenunterricht gegeben. Mhm. Und dann irgendwo im Bayerischen Wald. So auf einer aufgelassenen Schule. Es war alles wahnsinnig abenteuerlich. Aber das Lustige war, dass ich vor ein paar Jahren war im Scharfrichterhaus in Passau. Mhm. Und dann kommt aus der Küche ein Koch raus und sagt, kannst du dich erinnern an mich? Dann sage ich, na, keine Ahnung, wer bist du? Und dann habe ich irgendwie von Nirvana, Smells Like Teen Spirit, das war das einzige Lied, das habe ich dann wieder gewusst, der wollte nur dieses Lied können, der wollte nicht Gitarre spielen können, sondern der wollte nur dieses Lied kennen. Und den habe ich ihm irgendwie beibracht und den kann er bis heute. Aber hat dir das Spaß gemacht, anderen Leuten was beizubringen?
Also das hat mir total Spaß gemacht, weil die so dermaßen begeistert waren. Und ich bin auch ein paar Mal von denen, dann waren es irgendwann Jugendliche und dann habe ich irgendwo gespielt dann schon und dann sind sie als Junge mit 20er oder so dahergekommen und gesagt, du hast mir Gitarrenunterricht gegeben und du hast mir Lady in Black irgendwie gesagt.
Oh ja,
Schmarrn, mehr ist nicht. Nein, oder Streets of London oder irgend sowas halt. Und das hat mir total Spaß gemacht. Aber ich habe immer schon gewusst, ich habe meinen ersten Song habe ich geschrieben mit knapp 15, Pubertätsplus heißt der.
Mit dem du dann auch im Fernsehen warst?
Ja, den hat meine Mama eingeschickt dann ans NDF oder also ähnlich neues deutsches Fernsehen, da ZDF-Producer-Firma. Und da sind wir sofort eingeladen worden mit dem allerersten Stück. Das war auch verrückt irgendwie. Hey, da haben wir, sind wir in erste Klasse nach Saarbrücken gefahren, Saarlandhalle, 4000 Leute und der Eck und ich fahren da hin.
Schon Wahnsinn,
oder? Song, ja, den ich mit 14 geschrieben habe. Ja. Da merkst du, dass die 4000 Leute waren komplett begeistert. Wahrscheinlich, weil wir also jung waren und weil das alles so strange war.
Irgendwie. Aber hat dich das dann angefixt, kann man sagen? Also war die, oder anders gefragt, was war deine Jugend, Umgebung? Also war das, sagen wir jetzt mal, in München, war das eine urbane, wilde Gang oder war das, warst du in so einem katholischen Ding oder warst du in der linken Bewegung oder was zu der Zeit ja alles mal da gewesen war? Oder bist du ins Fußball gegangen zu 60?
Nicht zu 60, aber ich war Fußballer. Mein Vater war wirklich ein guter Fußballer und war dann erst Jugendwart oder wie heißt das da?
Jugendtrainer.
Jugendtrainer beim BSC Sendling. Und es war sogar eine richtig gute Mannschaft, wo ich mitgespielt habe. Da gibt es immer so jahrgängeweise, ist das in der D-Schüler waren, die waren Zweifel und da waren Peter Grünberger zum Beispiel, war dann später in der deutschen Schülerauswahl Kapitän eine Zeit lang. Und da haben wir einfach gut gespielt und haben die Münchner Meisterschaft gewonnen tatsächlich. Da wäre ja jedes Jahr ein Pokal ausgespielt von den Münchner Schülerclubs. Und egal welche Liga du spielst, da spielen alle mit, so ähnlich wie beim DFB-Pokal. Und wir haben dann im Endspiel die Löwen geschlagen, 3-2 im Grünwalder Stadion. Und mein Vater war damals Präsident vom BSC Sendling und dann weiß ich noch, da hat er sich mit mir über die Wiesen gewalzelt. Da hat er sich so gefreut. Mhm. Obwohl ich gleich in der zweiten Minute habe ich einen Elfer, ich war links außen und einfach einen Innenpfosten geschossen, wie blöd Mann. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Und das sind wahnsinnige Erinnerungen, dass wir die Wochenenden früh am Fußballplatz verbracht haben. Davor war ich Turner, also ich war immer in einer sportlichen Umgebung. Ich war als ganz kleiner Bub mit 6, 7, war ich Turner sehr intensiv übrigens. Also ich habe wirklich, keine Ahnung, was so Radwendi und dann 5 Flickflacks. Ach, das habe ich echt kennen, also als Kind halt.
Ja, das krass, oder?
Ich immer alles. Und später bin ich dann Leichtathlet geworden, weil Fußball war mir dann doch zu robust. Also ich war sehr leicht, schnell, aber schon ein bisschen ein Weichei irgendwie so. Und Fußballer-Mentalität ist eine andere. Also die haben mich dann ein paar Mal wirklich auf die Socken gehauen da. Und dann bin ich zur Leichtathletik gegangen. Und ich war eigentlich immer in Sportlerumgebungen, habe aber dann schon ab 14, 15 eben Musik gemacht. Also ich war zum einen und da waren wir ganz schnell in so einer linken, fast anarchischen Szene. Ich weiß nicht, wir haben mal ein Konzert gespielt, und da waren wir 17 für die Zusammenlegung der politischen Gefangenen der RAF in der BRD. Weil die haben sie in verschiedene Justizvollzug. Ja, ja. Und wir haben echt ein Konzert vollkommen abgefahren. Wir haben ein Konzert für die RAF gespielt eigentlich. Also wo man sich denkt, geht's noch? Oder bei der ersten und einzigen Hausbesetzung in München, in der Blumenstraße.
War der Schmiedl dabei.
Da bin ich da drum gekommen mit meiner Gitarre. Und dann haben sie irgendwann geheißen, die jetzt noch rausholen, so ein Geber da drunten stehen, ungefähr 300 Bullen, da müsst ihr jetzt einmal raus. Und ich habe aber gerade meinen Job beim BR gekriegt, bei Live aus dem Alabama. Und das ist jetzt natürlich ungut, wenn du da jetzt gleich mal in so ein Kameragewitter reinlässt. Und dann
das ist der
da,
Neue.
Dann sind wir gegangen, der Echo und ich. Und dann haben sie uns noch freundlich rauslassen mit unseren Gitarren. Und dann haben sie echt da einen Riegel gemacht und haben die alle runtergeholt, ja.
Selten finde ich so eine Mischung aus, also im Rock'n'Roll oder in der Musik hört man das selten, so eine Mischung aus fast schon dem Sport verfallen und dann in die Musik so reinrutschen. Mhm. Aber du hast ja so eine Körperlichkeit und also ein gesundes Körperbewusstsein, das hast du dir eigentlich praktisch von Kindheit an schon zugelegt, oder? Weil das hast du ja immer noch. Also du bist
ja immer noch. Auch diese Liebe zu den Berg, da hat uns unser Vater immer in die Berg gebracht, der war Werkzeugmacher. Übrigens, da bin ich stolz drauf. Ich sage immer, ich sage echt bewusst, was bist du? Viele sagen, ich bin Singer-Songwriter oder so. Ich sage dann immer, ich bin Liedermacher, das ist ein Handwerk. Mein Vater war Werkzeugmacher, ich bin Liedermacher.
Ah, echt, so siehst du das?
Ja. Also zum großen Teil sehe ich es wirklich so. Ich mag auch Songs schreiben, die sich nicht sozusagen poetisch überheben über die Leute, sondern ich mag so eine Art Gebrauchsmusik schreiben, wo ich das auch gar nicht kenne. Oder das habe ich auch schon erlebt oder mag ich nicht, aber finde ich irgendwie, kann ich nachvollziehen.
Das ist lustig, weil offensichtlich eine Absicht dahinter steht, weil man kennt, viele rutschen ja, sage ich mal, gefühlig jetzt da rein, dass sie halt einfach Songs schreiben und das kommt halt aus einer raus. Aber bei dir ist schon so ein Ansatz da, dass das mit deinem Bewusstsein gekoppelt ist, dass du das willst.
Auch. Nein, das wollte ich jetzt gar nicht so verstanden wissen. Also jetzt, wenn sie mich jetzt fragen, was bist du? Dann sage ich, bin Liedermacher. Aber damals ist es total gefühlig. Ich habe einfach Songs geschrieben, weil ich Gitarre gespielt habe, weil ich mit Begeisterung Dylan gespielt habe, weil ich die Pickings alle von diesem einen Reinhard May Songbook, so haben wir die Pickings irgendwie rausgefunden. Ja. Weil die waren super aufgeschrieben, da hast du das echt verstanden, wie der das spielt. Und es war eigentlich nur gefühlig, auch heute noch. Ich schreibe nie Lieder für Produktion oder weil ich das jetzt haben will. Ich kann nur Lieder schreiben, wenn ein Lied kommt. Wie es der Fähnlich mal gesagt hat.
Ja, das ist aber es ist ja, also praktisch, das war dann eher die Erläuterung eines Selbstverständnisses,
wo du
dich verortest, oder?
Also viele finden das zu profan, wenn sie Liedermacher nennen, weil das hat auch was von diesen langen Bärten und Hannes Wader und dann politisch irgendwie umeinander sülzen und getragene, wobei Hannes Wader nicht rumgesülzt hat, ganz im Gegenteil. Aber Das meine ich damit. Aber ich bin da einfach tatsächlich absichtslos reingerutscht, ohne zu sagen, ich mache jetzt Lieder. Sondern
wenn du das sagst, dieses Absichtslose, das hast du gleich am Anfang schon betont. Also du stolperst so rein in deinem Leben und dann stolperst wieder die nächste Stufe weiter. Hm. Hast du, woher nimmt man das Vertrauen, dass das dann schon klappt? Hast du das immer gehabt? Also warst dir, hat dir das irgendwie wurscht oder?
Na, wurscht war es mir gar nicht. Also ich bin niemand, dem das wurscht ist, glaube ich. Ja, also ich glaube, da hat bei mir hat es viel damit zu tun gehabt, dass gibt ein Lied von mir, das heißt, wenn es an der Zeit ist. Also ich hab manchmal, wenn es an der Zeit war, habe ich die richtigen Leute getroffen. Also damals eben beim Fußball war das tatsächlich meine Eltern, die da, mein Vater, der da engagiert war. Und war übrigens, muss ich kurz erläutern, wenn die Zeit ist.
Weil wir an der Zeit sind.
Ja, weil es an der Zeit ist. Also da triffst manchmal echt die richtigen Leute. Und ich hab ganz wenige Begegnungen. Zwar habe ich gehabt mit dem von mir wahnsinnig verehrten Franz Beckenbauer. Mhm. Als Fußball, fand den Tänzer irgendwie, den Typen unter die Liberos. Und dann habe ich den eingeladen, weil ich mal eine Zeit bei Antenne Bayern eine Radiosendung gemacht habe. Das war der einzige Ausflug, nicht beim BR, was Rundfunk betrifft. Und dann habe ich so ein Sonntagsfrühstück gemacht, weil ich eigentlich einfach gerade Dings da war vorbei und ich habe kein Folgeprojekt gehabt beim BR. Und dann war halt ein Gast in dem Sonntagsfrühstück, tatsächlich haben sie das geschafft, dass Franz Beckenbauer kommt, das Gast und so. Und ich habe mir überlegt, was sagst du dem? Boah, du verehrst ihn so und alles. Und der kommt jetzt da wirklich, der Fußballer eigentlich für mich. Dann kommt der einer und dann sage ich, freut mich, Herr Beckenbauer. Oder irgendwie. Dann sagt er, ja, mich auch. Und mich auch, Herr Schmidtbauer. Sie sind aber nicht zufällig der Sohn von Walter Schmidtbauer. Und dann bin ich echt erstarrt und sage, dieser, gleich am Anfang, es war bevor es online war, also bevor wir auf Sendung waren, sage ich, wieso doch? Also von einem Walter Schmidtbauer, aber nicht vom Libero, vom BSC Sendling. Weil mein Vater war damals Kapitän der deutschen Amateurauswahl. Mhm. Und dann hat er gesagt, doch. Und die haben ähnlich, das war alles in Giersing, diese Trainingsplätze, Sendling, Giersing. Mhm. Und dann hat der gesagt, also jetzt ohne Schmarrn, Herr Schmidtbauer, Ihr Vater, den habe ich wirklich sehr verehrt. Ich hab's dann, war das furchtbar gefunden, wo er dann verunglückt ist. Weil das war die Leitung, aber ich war der erste Libero, der das so interpretiert hat, als freier Mann, der diesen Libero-Posten so spielt. Aber es war eigentlich Ihr Vater. Der hat überragend Libero gespielt. Er war der Bub, der war 10 Jahre jünger oder sowas, oder 15, war mein Vater. Und hat mir dann erzählt, dass er meinen Vater verehrt hat als Fußballer. Ich habe mich echt fast geheult. Wenn er das jetzt nur wisst, mein Vater, das hätte ihn echt gefreut. Weil der war dann eingeladen in die Auswahl, also in die deutsche Nationalmannschaft der Amateure, weil damals hat er bei den Olympischen Spielen wirklich nur Amateure spielen dürfen. Das heißt, genau, da waren ja dann die Bayernliga-Spieler alle, oder die heute, halt, die noch gerade noch Amateure waren. War mein Vater eingeladen von Jupp Derwall, der war damals der Trainer da der deutschen Mannschaft. Ich glaube, das ist 57 oder irgend sowas. Oder 56 oder irgendwas. Und in Melbourne. Und dann hat mein Vater, ich glaube 14 Tage, bevor die dann rübergeflogen sind, hat mein Vater in der Wirtschaft Armdrücker gemacht mit Arm und war in der Defensive, sodass der Arm schon fast am Boden war, auf dem Tisch, und wollte aber nicht aufgeben. Und dann hat er da einen Rotationsbruch und sie haben da oben den Oberarm abgebrochen.
Das ist doch scheiße.
Und ist der Arm da gelegen und mein Vater hat einen gebrochenen Oberarm gehabt. Und dann hat er sich abgemeldet, und wo der Derwall die Begründung gehört hat, hat er gesagt, den lädt er nie wieder ein, weil solche Vollposten, die 2 Wochen vorher beim Armdrücker sind, Armdrücker brauchst nicht.
Aber super Geschichte. Ja. Super Geschichte.
Ja, ich weiß nicht, wie viel übertrieben ist, aber ich glaube, er hat nicht übertrieben, was man erzählt hat.
Dein Vater, der hat dir so, ich also aus den paar Gesprächen über dieses Thema, die ich mit dir hatte schon, habe ich immer das Gefühl, dieses sonnige Gemüt und diese Leichtigkeit und das Blädeln und das ist so, das wirkt zumindest so, wenn du erzählst von deinem Vater, das hast irgendwie von ihm, oder? Hast du bei ihm abgeschaut?
Haben wir bei ihm abgeschaut. Bei uns war die Rollenverteilung natürlicherweise, nicht weil sie es abgesprochen haben, so in meiner Familie, bei meinen Eltern war schon so, dass mein Vater war die Abteilung Raffer und Sport, Blätterherrin. Also ich kann mit dir tagelang reden, übrigens auch mit meinem Sohn, weil der das auch alles noch von mir erzählt gekriegt hat. Einfach blädig sprich, also über Frauen, über den Fußball, über Politik. Der hat alles, der hat sich eigentlich nur durchblädelt durchs Leben, war aber tatsächlich ein wahnsinnig ernster Mensch. Letztlich habe ich das am Schluss, war es so, dass ich mitgekriegt habe, wie sehr der doch auch nicht immer glücklich war, weil er einfach zu viel getrunken hat am Ende. Also er hat dann eine Zeit, wie viele Leute aus diesem Jahrgang nach dem Krieg haben einfach viel zu viel gesoffen, weil es halt wieder da war. Die haben alle zu viel geraucht, gesoffen und so weiter. Er war trotzdem ein super Sportler, aber da war ein großes Problem einfach. Er hat dann immer wieder diesen Griff gekriegt, aber auch die Liebe zur Natur von meinem Vater. Und Mama war halt so das besorgte Bedenken ein bisschen, aber auch sehr, sehr geschützte. Also die hat mit meinem Bruder mir jeden Nachmittag gelernt und hat uns ein Teller Obst auf den Tisch gestellt und Leute. Also wo es war halt Mama. Und er hat halt einfach, Beispiel, ich viel zu klar, Pubertät viel zu spät, war beim Duschen scheiße beim Fußball, weil alle anderen waren schon weiter wie ich. Also waren schon Männer und ich nicht. Und dann bin ich trotzdem mit so hohen Glocks in Tanzschule, deutsches Theater. Mhm. Der kleine Werni, 15 oder so, 16 Tanzschule. Und dann setzen die Mädel da auf der Bank und die Buben alle da und da hast du ja damals noch schön anziehen müssen, auch dann für Tanzkurs und so. Und dann hat die gesagt, ja, meine Herren, ich darf Sie bitten, jetzt die Dame ihres Herzens oder ihr Dings um aufzufahren. Alle hochgeschossen, aber ich, weil ich so klar war, hab mich nicht traut aufzustehen. Und dann sind sie alle losgeschossen und ich nicht und dann bleibt eine über, sitzt da. Und ich gehe auf die zu und ich habe einfach gemerkt, also die ist knapp 2 Meter, das gibt's nicht, weil ich war 1,30 so ungefähr. Gott. Und gehe so hin und habe halt dann, darf ich bitten, dann hat sie so zu mir so runtergeschaut und hat gesagt, du bist mir viel zu klein, hat sie dann gesagt. Und das hat mich so getroffen, weil es hat natürlich gestimmt. Und ich habe dann gerade noch rausgebracht und du bist mir viel zu groß.
Aber das heißt aber, doch, so viel Schlagfertigkeit trotz, war noch vorhanden.
Jedenfalls war ich fertig, weil ich habe gedacht, mit der muss ich jetzt den ganzen scheiß Tanzkurs tanzen. Die haben das dann umstrukturiert, das ist ja nicht entgangen, der Leiterin. Nächster Morgen, Frühstück bei den Schmidbauers, das heißt, mein Vater liest Münchner Merkur, Sportteil, Peter sagt gar nichts, mein Bruder, ich plapper meistens. Ich habe im Frühstück immer geplappert, Mama hat halt geschaut, dass jeder alles hat. Sitzen wir so da und mein Vater schaut so in Zeitung und irgendwann tut er Zeitung so weg, weil ich habe nichts geredet, ich war fertig. Mhm. Also ich war sauer, traurig. Ja. Und dann sagt er, was ist denn mit dir? Sagt er dann. Dann sage ich, du, weißt schon, irgendwie, sag, jetzt komm, jetzt erzähl, da ist da irgendwas. Und er sagt, ja, gestern ein Tanzkurs. Ah ja, genau, das ist ein Tanzkurs. Und wie war's? Sag ich, du, mei, irgendwie scheiße, weil ich war zu langsam und dann habe ich ein ganz grosses nur gekriegt. Dann schaut er mich so und lacht total, nimmt die Zeitung, tut es weg und sagt, weißt du was, Werner, das ist eigentlich... Wenn sie mal liegen, ist es wurscht, hat er gesagt. Und dann hat meine Mama gesagt, Walter! Und das war genau das Verhältnis von meinen Eltern, dass er irgendwann rausgehauen hat. Dann hat er gesagt, warum, wenn es wahr ist? Wenn es einmal liegen, ist es wurscht, hat er gesagt. Und das habe ich mir bis heute gemerkt.
Ja, ist das super.
Das war dann immer, wenn ich mit einem Späßel in der Theaterfabrik war, in der Disco oder irgendwo, und irgendwann ich angeschaut habe, die so irgendwo nicht ganz dem Ideal entsprochen hat, dann haben wir immer gesagt, du, wenn es einmal liegen. Also voller Match, vollkommen incorrect, voll. Kannst du nicht machen.
Ja, das kann man schon machen. Also man muss die Geschichte dazu erzählen. Ja. Dann ist natürlich. Aber was total auffällt an der Geschichte, weg vom Blödsinn, ist, dass der Vater sich offensichtlich interessiert hat für dich, wenn was mit dir nicht stimmt. Total. Weil das ist ja, jetzt sagen wir mal, in der Nachkriegsgeneration Männer eher untypisch.
Untypisch. Mein Vater und ich haben ein sehr inniges Verhältnis letztlich gehabt. Der ist ja gestorben, da war er erst 25, ist der abgestürzt in die Berg auf eine Skitour. Und irgendwie war der immer interessiert an dem. Und wo er dann ist er abgestürzt und ich habe da gerade angefangen gehabt mit Life aus Alabama damals. Und dann haben sie ihn halt gefunden und ich habe ihn blöderweise identifizieren müssen, weil der ist von 10 Meter auf den Kopf gefallen. Also der hat, das Gesicht war praktisch nicht mehr da und der Rippenreihenbrüche. Und dann hat irgendeiner von uns zwei Brüder, die ihn da abgeholt haben in diesem Blechsack, hat ihn identifizieren müssen. Das war dann ich, weil mein Bruder, glaube ich, hat es nicht, ich weiß nicht warum, aber ich habe es gemacht. Und dann kriegst du halt seine Belongings, gibst du halt einen Geldbeutel und das, was er halt bei sich gehabt hat. Und dann mache ich seinen Geldbeutel auf, um zu schauen, was Papiere drin sind. Und dann waren lauter so kleine Schnipsel, weil ich hatte über das Fernsehen wenig verzeiht. Und damals war Live aus Alabama, war eigentlich in vielen Kritiken. Und dann waren 4 oder 5 Artikel von der Ponky, wo ich erwähnt bin, war...
Dass die hat er aufgekommen, oder?
Ja, hat er sie aufgekommen, Geldbeutel.
Aber gesagt hat er das nicht, oder? Das ist wahnsinnig berührend.
Ja, hat mich auch berührt, da habe ich richtig gewarnt.
Ja, weil das, also er hat es ja für sich, also er hat es ja mit sich rumgetragen.
Er hat es mit sich rumgetragen.
Und das ist das Schöne daran. Er ist nicht aufgekommen in irgendeinem Schnellhefter.
Nein, er hat es irgendwie und alle erzählt, er hat es bei sich dabei gehabt. Ja. Aber auch ein Artikel über meinen Bruder, der ist damals Zweiter geworden, über 200 Meter Delfin, der war ein guter Schwimmer, hinter Michael Groß, der damals der beste deutsche Schwimmer war. Und deswegen war mein Bruder bloß wie Zweiter, weil mein Bruder war halt auch nur 1,70 und der halt 1,90 irgendwie. Und der hat auch den Artikel im Geldbeutel gehabt.
Du hast es jetzt gerade ein paar Mal erwähnt, dieses Live aus dem Alabama. Ich mache jetzt nicht die, sicher alle Anekdoten, die du schon 100 Mal erzählt hast, mit dir besprechen, was live aus dem Alabama geht, sondern mache es ganz was anderes vielleicht zu dem Thema mit dir bereden. Und zwar, mir ist so aufgefallen, dass im Live aus dem Alabama gab es echte Aufreger. Ich kann mich nur erinnern, also da waren Neonazis, waren da in der Sendung. Die haben gesagt, sie sind Nazis. Also nicht immer so da, als waren es Chor, sondern die haben gesagt, sie sind welche. Da sind Sachen eskaliert, da ist böse miteinander geredet worden. Da warst du, sag ich mal, ganz oft so ein, ja, wirklich ein Medium. Also der das so versucht hat zu schützen, auch jedem diesen geschützten Raum zu geben. Aber es gab echte Aufreger. Und heute, finde ich, leben wir in so einer daueraufgeregten, dauerempörten Zeit. Ständig regt sich jeder überall über irgendwas auf und sei es noch so nichtig. Aber ein Aufreger wie die, die es damals gegeben hat, real, sind undenkbar.
Die kommen nicht mehr
vor. Im Fernsehen. Ja, die kommen also in der Öffentlichkeit, sondern die finden dann in Hinterzimmern und sowas wie statt. Hast du irgendeine Erklärung, weil du ja das jetzt so lang auch die Gelegenheit hast, das zu beobachten und dieses Fernsehen auch zu beobachten. Hast du irgendeine Erklärung, warum wir so geworden sind als Gesellschaft? Dass wir so empört sind auf der einen Seite, aber so schissig irgendwie auf der anderen Seite, ist wirklich den Konflikt auch auszutragen?
Boah, also ich glaube, dass also eine ganz einfache Begründung ist für mich schon auch die, dass wir damals ziemlich am Anfang von dieser Talkshow-Geschichte gestanden sind, vor allem für junge Leute. Also, dass da oft Leute kommen, die haben nicht gewusst, was das für einen Effekt macht, wenn sie sich da hinstellen. Also, du darfst halt keinen Neonazi mehr kriegen, der sich wirklich hinstellt, weil der hat ja einen Prozess am Hals sofort. Oder du wärst ja, das ist ja nicht wirklich lustig, wenn du das erzählst. Und da, damals war halt, waren wir zum einen junge Leute, die nicht ausgewogen Journalisten waren, sondern wir waren dann genauso betroffen. Wir haben wirklich mitgestritten, da hat sogar ein Kameramann dann mitgestritten, mit der Kamera auf der Schulter in dieser Neonazi-Szene.
Ja,
ich glaube, dass da zum einen eine größere Routine im Fernsehen gekommen ist, dass die Leute genau wissen, wie weit es gehen können und ab wann sie dann wirklich
ein Problem kriegen.
Ja, okay. Also das, glaube ich, gibt es schon, dass da gewisse, wir haben profitiert von einer gewissen Naivität. Und davon, dass wir auf die ausgestrahlt haben, die sind gar keine gescheiten Journalisten, was auch stimmt, ich habe einfach angefangen mit 22, ich war kein Journalist, ich habe zwar Journalistik oder Zeitungswissenschaft studiert, aber wie man das macht, habe ich nicht gewusst. Und wir haben natürlich an uns komplett eigentlich unjournalistisch verhalten in einer Weise und das hat die wiederum angestachelt, das war eigentlich eher öfter mal eine Streiterei, ehrlich, für eine Fünferler Streiterei da drin. Aber du, was du meinst, ist ja die zweite Ebene, die kann ich mir auch nicht ganz erklären. Also, dass sich jeder übers Netz, wo keine Gefahr ist, zum Beispiel, total auskotzt und wirklich aggressiv und über alles sich aufregt. Aber wenn es einmal darauf ankommt, dass man sich als Person hinstellt und sagt, ich denke so und so und ob dir das gefällt oder nicht, das sage ich jetzt einfach, weil es meine Meinung ist. Das, warum da so eine Doppelgesichtigkeit oft ist bei den Leuten, das weiß ich nicht. Also, ich habe keine Ahnung. Warum? Weil die Jugend an sich, es hat ja mal so eine Zeit gegeben, da war Live aus Alabama, da ist es eingestellt worden, weil die Quoten dann zu gering waren, da kam diese Spaßgesellschaft. Es war eine sehr politisierte Gesellschaft, wo wir waren in die 80er Jahre.
Ja, genau.
Mit der Liedermacherei
und
Pershing, Nachrüstung und so weiter. Und da war eine wahnsinnig politisierte Zeit.
Ist richtig, ja.
Und dann ist es abgelöst worden von dieser Spaßgeneration, eigentlich, die echt Spaß wollten. Und wo auch die Lieder sich total verändert haben, wo dann diese Disco-Zeit
gekommen ist. Eurodance kam auch.
Sowas.
Aber halt gleichzeitig, aber das war fast so, ich würde es in der Nachschau manisch-depressiv nennen, weil auf der einen Seite war Spaßgesellschaft, auf der anderen Seite war Nirvana und.
Da gab es ganz viel.
Also, es war, wahnsinnig auseinandergegangen plötzlich. Entweder super drauf oder am Arsch.
Ja, am Arsch. So
war das. Eigentlich der Start von was Extremen.
Ja. Aber heute.
Also emotional
extrem. Das stimmt. Und heute war eigentlich wieder die Zeit, also gerade für Jugendliche, für Jugendsendung. Also, ich frage mich ja, warum der WR sowas nicht auflegt, weil die Jugendlichen sind. Und zwar global, nicht nur um ihren Arsch bemüht und ihr Land, sind die wieder politisiert. Ob das ist Fridays for Future Thema oder die Leute, die wirklich, die gingen auch wieder ein Risiko. Also ob man das jetzt mag oder für richtig hält, aber die pappen sich wirklich auf der Straße fest, wissend, dass sie Ärger kriegen. Und denken sich, nein, wir haben aber die Zeit nicht mehr. Also was vielleicht sogar stimmt. Und insofern, war die Jungerlei sind wieder, oder ein Teil, es waren ja damals auch nicht alle so drauf, hat auch andere gegeben, die waren halt in der Disco und sind mit dem Auto besucht vorangefahren. Aber die...
Es hat auch welche gegeben, die haben beides gemacht.
Haben beides gemacht, ja, da war ich auch dabei. Nein, auf alle Fälle. Da gab es tatsächlich, also da habe ich große Hoffnung, dass die extreme Situation unserer Zeit auch wieder Politisierung erzeugt hat und auch weiterhin erzeugt.
Ja, ich glaube auch, dass Politisierung, glaube ich schon, aber ich glaube, dass sie nicht mehr in den, sage ich jetzt mal, alten Medien stattfindet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal zurückkehrt.
Das ist eine Talkshow. Nein, das glaube ich auch
nicht. Das glaube ich nicht. Nein, ich glaube, es ist, wird im Netz stattfinden. Es wird, ich glaube, wieder auf Bühnen stattfinden. Also wenn ich mir so anschaue, dass es jetzt so ganz viel auch so Live-Podcasts gibt und ganz viele Leute, die man aus dem Netz kennt, dann auf der Bühne wieder landen. Weil das finde ich ja eigentlich das Beruhigendste, also was, jetzt machen wir den Schmarrn echt lang, und was wurde schon alles totgesagt, das Musikgeschäft wurde totgesagt, die Clubs wurden totgesagt, alles, und wir haben es auch schon erlebt, dass es schon diese Wellen gab, total, wo plötzlich überhaupt nichts mehr los war. Klar. Aber wenn man jetzt so die Programme anschaut von ganz vielen Läden, denkst du plötzlich, kenne ich überhaupt nicht, habe ich noch nie gehört,
genau.
Aber die Hütte ist gerammelt voll und es geht um was. Also es geht ja nicht nur um nichts, sondern es geht sehr wohl um Themen und um wie bewältige ich mein Leben, und ich schaue andere und höre andere dazu.
Stimmt.
Und lass mich inspirieren.
Ja.
Was viel mehr ist jetzt, finde ich, als früher.
Absolut.
Also wenn sie bei mir einer hingestellt hat, dann bestand die Inspiration tatsächlich aus Texten. Denken wir mal Hans Söllner dann.
Ja. Das war
dann
ja, genau.
Mein Vater hat einen Marihuana, aber geil, der redet über das Kiffen. So am Ende der Inspiration. So.
Ja, stimmt. Und also das ist eine richtige Auseinandersetzung, die da stattfindet. Also mit In- und Output, das stimmt. Auch mit Inhalten, die was machen sollen, also was bewegen wollen, das stimmt.
Und vielleicht einfach auch grundsätzlich mehr Awareness, würde man heute sagen, für sich selber und für seinen emotionalen Haushalt. Weil deswegen habe ich das vorhin so bei dir so abgefragt ein bisschen, weil mir das, weil ich finde, dass du da so eine Ausnahme bist. Also dass du so, naja, weil du kannst, du wirkst, wenn auch wenn du erzählst über deine Jugend, wirkst du in dir aufgeräumt. Du wirkst, also, oder...
Ja.
Täusche ich mich so?
Ja, manchmal bin ich nicht aufgeräumt, aber im Wesentlichen so ein Grundvertrauen, dass ich das schon mache, habe ich schon, ja, das stimmt.
Ja.
Und habe auch viel gelernt, tatsächlich ein bisschen im Älterwerden aus Krisen. Also ich war ziemlich im Arsch, das so 2016, 17 nach der Trennung und 17 dann auch diese Knie-OP, da habe ich eine Knieprothese gekriegt und habe 8 Finger-OPs gehabt, weil meine Finger nicht mehr funktioniert haben. Und da war ich richtig mal auf der Kippe, weil auf beiden Seiten, auf der musikalischen durch die Finger und auf der Gipfeltreffenseite durchs Geh, war das mehr als gefährdet, wie ich weitermachen kann. Und da habe ich dann eben, war ich in Indien und hab da nochmal ein anderes Bierchen aufgeschlagen. Also, weil bis dahin war ich schon so der klassische in der Wirtschaft quatschen und Biertrinker und das da lösen dein Problem. Spektakulär lösen irgendwie. Und da habe ich dann gelernt, dass diese Reise nach innen relativ sinnvoll ist. Also ab einem bestimmten Zeitpunkt. Du kannst nicht immer nur Wasser ins Gefäß reinschütten. Irgendwann bist du übervoll und läufst über und denkst, boah. Sondern du musst ja auch wieder mal leer machen da und schauen, dass du was reinschütten kannst wieder. Ja, das war dann auch eine ganz neue Ausrichtung. Seit der Zeit bin ich sichtbar mehr aufgeräumt für mich. Also es hat schon unzufriedene Phasen gegeben. Und unausgeglichenere Phasen, wie die jetzt seit 2018. Also für mich ist die schönste Dekade, die ich erlebt habe, war die. Also nach der Krise, mit der Krise, der Tod meiner Mutter dann 2011, habe ich Rheuma schwer gehabt und so. Und von da, wie sich das dann da entwickelt hat, spektakulär. Also wirklich für mich spektakulär, weil es alles umdreht hat. Mein Platz, wo ich wohne, die Frau, mit der ich lang gelebt habe, diese Trennung, die schmerzhaft war. Da hat man beide wollten es gut und wir haben es nicht hingekriegt. Also ich im Wesentlichen wollte dann nimmer, aber konnte auch nimmer tatsächlich. Aber das sind spektakuläre Jahre und letztlich finde ich jetzt das Allerspektakulärste für mich war, dass es nimmer spektakulär ist. Also, dass ich jetzt auch da bin und einfach die Dinge passieren lasse und auch das mache, was ich mache, in großer Ruhe mache.
Wenn man dich so die letzten 20 Jahre, sag ich mal, mitgekriegt hat, dann ist da viel natürlich Fernsehen, dann ist da viel Musik, aber was man vielleicht sogar oft unterschätzt bei dir ist, welch grandioser Erfolg das bei dir ist. Also ich glaube, es gibt so Leute, die hat man so, jetzt wie Fendrich oder so, die hat man am Schirm, dass die eine gewisse Größenordnung haben. Aber ich habe dann vor kurzem erst wieder darüber nachgedacht, dass ihr ja mit Süden, also mit Pippo Pollina, der Martin Kälberer und du, über Jahre auf Hallentournee wart und mit dem Finale dann in der Arena di Verona, wo, korrigiere mich, aber ich glaube 20.000 Leute
einpassen.
Oder 10? Ja, 10,
gute 10.
Naja gut, auch. Und dass man dich so als... Ja, als Liedermacher, als Kleinkünstler, immer so warm, als Moderator. Und wenn man sich das aber genau anschaut, hast du eigentlich was du auf Bühnen gestanden bist, vor Massen von Menschen gespielt immer. Also zumindest diese Jahre, die ich jetzt gerade anspreche. Also es war schon ein richtiges Statement eigentlich.
Ja, in den Ausschlägen, den zahlenmäßigen Show, also im Wesentlichen war ich schon eher ein Kleinkünstler, insofern als dass die Rahmen sie im Wesentlichen dann zwischen 200 und 2000 Leute bewegt haben. Ich spiele heute noch Konzerte wie in der 10 Scheuer, da sind 140 Leute drin oder 100 in
Ja, ja, schon.
Aber du hast schon recht. Also ich bin selber verblüfft, weil mir ja auch, also Fan, der Unterschied ist, dass Fan, ich oder Heindling oder diese Leute, du ja auch mit deinem Niederbayern. Es gibt Leute, die haben dann einmal wirklich so einen Hit.
Ein Hit, ja, ja.
Den haben wir zum Beispiel nie gehabt. Also diesen Momentensammler, der in Bayern ernst einmal ein Jahr lang gelaufen ist. Aber es war nie wirklich ein Chart-Hit oder sowas. Wir haben sonst der Spui da, der Martin und ich im Wesentlichen. Martin immer gleichberechtigt für mich, auch, obwohl ja die Songs, also die Texte, das ist schon meine Geschichte. Er schreibt keine Texte, aber wir haben es miteinander gespielt und er hat so viel beigetragen da, dass das musikalisch eine Macht war. Aber Martin und ich zum Beispiel, also mein größter Erfolg für mich war tatsächlich unser Abschiedskonzert, wo man die Leute gesagt haben, wir spielen jetzt einmal nimmer, was übrigens jetzt ganz lang also war, weil wir spielen ja nur noch mit Freunden zusammen.
Ja,
also,
ja.
Aber im Duo gibt es keine Konzerte mehr. Und 2016, weil wir uns versprochen haben irgendwann, wo wir mal das erste Mal 200 Leute gehabt haben, irgendwo war das in Aschaffenburg oder so. Und dann haben wir gesagt, du, wenn wir mal wirklich ganz groß werden oder wenn es so groß ist, dass man es denkt, jetzt ist es eigentlich schon zu groß, dann hören wir auf. Dann hören wir auf und dann haben wir gespielt unser Abschiedskonzert in Rosenheim auf diesem Sommer-Open-Air, zweimal gespielt und da waren zweimal 7.500 Leute, also waren da 15.000 Menschen bei zwei Typen, die noch nie einen Hit gehabt haben.
Ja, aber das meine ich.
Und das hat uns verblüfft, also da haben wir uns gedacht, boah, leg mich am Arsch.
Aber macht das was mit dir? Also ist das was du in deinem Leben mit dir rumtragst oder ist es... Oder es bleibt es auf eine Art unwirklich.
Wie ist denn das für dich? Du hast auch große gespielt.
Ja, ich habe
gerade in letzter Zeit spielst du große Konzerte.
Deswegen frage ich es wahrscheinlich, weil ich gerade da so dazwischen bin, gerade mit mir selber, dass ich oft das Gefühl habe, es endet doch in so einer Unwirklichkeit dann. Ich fahre dann zwar heim oder fahre schon wieder zum nächsten Auftritt. Ja. Und vorher ist der Druck irgendwie groß, weil man will das natürlich gut machen. Zwischendurch ist die Lust wahnsinnig groß, weil man es dann doch spürt, genau, dass das jetzt anders ist als jetzt im Schlachthof oder so.
Ja.
Aber es bleibt dann auf eine Art unwirklich. Also ich habe es nicht eingepreist quasi in meiner Biografie als etwas, was halt so ist.
Was so ist, ja. Also so ist mir übrigens auch gegangen bei unserem Konzert im Tollwood letztes Jahr.
Ja, genau.
Wo wir auf einem 4.000 Leiter hockern.
Super
Beispiel. Und das ist ein einmaliges Projekt ein Projekt zwischen dir und Martin und mir. Und auf einmal hockern da 4.000 Leute und sind dermaßen gut drauf und feiern das irgendwie. Dann denkst du schon, boah, was ist, hey, ich weiß noch gut, bei den Lieder, bei meinen Lieder weiß ich eigentlich bei jedem, wo ich es geschrieben habe. Ja, ob es irgendwo auf dem Campingplatz war oder bei mir so am Scheißhäusl oder irgendwas. Schreibst du ein Lied und auf einmal singen die das. Das ist schon toll, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich trage es jetzt nicht als, also es ist, das stimmt, es ist irgendwo ein bisschen unwirklich. Auf der anderen Seite denke ich mal, es ist einfach auch nur ein großes Geschenk. Also, dass die Leute dann kommen, dass sie da 4.000 Leute auf den Weg machen, ins Auto steigen, hinfahren, nicht großartig.
Das ist immer nur für
mich. Dankbarkeit irgendwie. Aber letztlich, ehrlich, das sage ich jetzt nicht, um zu kokettieren, es bleibt eine viereckige Bühne mit ein paar Stromanschlüsse und da steht man und spielt. Und wenn du, ob das jetzt in der Arena von Verona ist, das Mikro steht da und du singst da nein, das Lied, dass du in Ravensburg auf 100 Leute spielst. Und dann ist halt klar, der Schalldruck ist ein großer dann. Und auch die Sympathiekundgebung ist eine große. Aber für mich ist irgendwie, das klingt vielleicht arrogant, aber es hat, also ich habe von meiner psychischen Struktur her, ist das auch wiederum normal. Es ist passiert, weil es passiert ist, super. Wenn es nicht passiert, war es
auch normal. Das ist wahrscheinlich auch wichtig und darum funktioniert es vielleicht auch. Jetzt in der Kombi zum Beispiel auch mit uns, neben anderen Gründen, die das hat, warum ich glaube, dass es funktioniert. Aber einer ist sicher, dass wir ja, dass wir da halt oben wirklich daherkommen, wo wir herkommen und das halt spulen. Mhm. Und im Endeffekt, während wir es machen, mhm, ist es wirklich wurscht, ob du jetzt im jetzt weiß ich es gerade gesagt, ja, in Ravensburg im Zehntscheuer bist oder ob du im Schlachthof in München bist oder in der Tollwut Musikarena. Während du es machst, ist es die gleiche,
ja,
zumindest innen ist es gleich. Also der Song bleibt der Song, das Gespür bleibt das Gespür.
Genau.
Aber trotzdem finde ich in meinem Leben total interessant, vielleicht ist das die Parallele, ich merke gerade, vielleicht wollte ich darauf hinaus, ohne selber es zu wissen, dass ich darauf hinaus wollte, nämlich bei mir ist es ja so, dass ich die meisten Leute kommen bei mir, wenn ich Sachen mit anderen mache. Mhm. Also jetzt mit dem Zinner zum Beispiel, mit unser Duo, oder jetzt, wo wir unser Trio da irgendwie aus der Melang quasi jetzt einfach da passiert so, ja, ist, wo man dann einfach auch sagt, jetzt spielt man miteinander, weil es uns, ja, Spaß macht und weil es die Leute offensichtlich hören wollen.
Ja.
Genau. Oder ob es mit der Band ist oder mit anderen, wenn immer so gemischte Abende oder so, dass mir immer auffällt bei mir am meisten, also ist es dann, wenn ich aufgehe auch mit anderen. Also wenn es nicht die komplette Ego-Nummer ist. Dann kommen die meisten Leute. Das heißt nicht, dass man es am liebsten unbedingt macht. Also ich verstehe total. Ja, ja, ja. Und auch wenn ihr habt ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit mal dann auch solo wieder auf der Bühne gesehen, hab schon gesehen, wie sehr dir das auch wieder Spaß macht. Hm. Also eben auf niemanden auch Rücksicht nehmen zu müssen.
Das ist geil, weil das ist super, das Lied, ja, umschmeißen, da kannst du das andersrum singen oder wie auch immer, ja.
Aber kann es sein, dass wir dazu bestimmt sind, quasi in der spirituell gesehen quasi im Aufgehen mit anderen noch mehr Energie zu erzeugen, als wir es allein tun?
Das glaube ich ist so. Also vielleicht, weil wir auch Kommunikatoren sind, vielleicht spielt unser zweiter Beruf da sogar eine Rolle. Also dass wir das Talent schon haben, glaube ich, dass man auch andere guiden lässt. Also dass es nicht dann ein Wettkampf ist zwischen Alpha-Tieren, sondern dass man dann den anderen guiden lässt und er unterstützt in seinem Song. Also dass man dann die zweite Stimme nimmt und es ist ganz normal und so weiter. Aber das geht mir natürlich auch so, dass die größeren Projekte immer auch mit diesem Projekt aufgespielt. Da haben wir natürlich mit großen Leuten gespielt. Ja. Und dann haben wir auch, ich meine, jetzt ja einmal das ins Tollwut gebracht. Das war immer voll. Wir haben 15 Jahre immer voll, ja, also, logischerweise. Ja. Und das ist auch was, warum ich jetzt übrigens einmal seit 2017 dann, seit dem Abschied von Martin da, was heißt Abschied, seit der immer noch anwährenden Pause mit Martin, warum ich da allein spielen wollte. Ich wollte einfach mal wieder selber da stehen und jetzt bin ich so glücklich auch wieder, weil die Leute auch jetzt nach der Pandemie wieder kommen und ich habe jetzt gerade wieder richtig viel Leute teilweise, 500, 600 Leute allein, was für mich wirklich gut ist, also weil ich auch größere Rahmen gar nicht ausprobiere allein. Also lieber ist mal vorher irgendwo, gell? und das macht einen Riesenspaß, aber du hast schon recht, richtig auf, vielleicht blühen wir dann auf und auch für die Menschen. Ich glaube auch, dass es eine Zeit ist übrigens, Hannes, dass die Leute jetzt gerade, weil viele Kollegen von uns, die mit ihrem normalen Soloprogramm unterwegs sind, haben weniger Publikum, weil die Leute irgendwie scheinbar seit der Pandemie auch irgendwie so ein Event-Ding kriegen. Also wenn was einmalig ist, weil das machen sie nicht oft oder da hat er den und den Gast und da probieren sie jetzt was aus, das ist, glaube ich, sehr spannend. Und das,
ja, ich habe noch eine andere Theorie. Ich glaube, dass es tatsächlich ist dadurch, dass eine Gesellschaft so wenig miteinander ausstrahlt, sondern so, wenn es auch oft daher formulierte Spaltung ist, aber es so gefühlt wird, dass ich glaube, alles, wo man irgendwie nachprüfen kann, das ist kein Fake, sondern das ist, die machen das miteinander, ja, da fügt sie was zusammen, die können eben auf ihr Ego verzichten, auch mal an der entscheidenden Stelle, also genau das, was in diesem aufgeregten Schlagabtausch, der da permanent unterwegs ist, nicht ist.
Ja.
Das, ich glaube, dass das gerade eine Kraft hat für Menschen, das merke ich auch mit der Sendung zum Beispiel, also mit der Caro, mir, dass plötzlich so alles, was sich richtig anfühlt als miteinander und wo klar ist, dass es kein Fake ist, das funktioniert irgendwie gerade. Genau. Das wollen die Leute hängen und es zieht sie näher hin als früher. Früher war irgendwie so ein Ding dazwischen, wie so ein, ja, im Fernsehen ist es klar, die Mattscheibe, sage ich jetzt mal. Aber auch auf Bühnen, ich finde diese wahnsinnige, vielleicht, aber auch weil diese Pandemie mal und man so lange nicht gehabt hat, spürt man es auch noch mehr. Aber ich kann mich gerade erinnern, in Altus Ried zum Beispiel, wo wir da waren, das fand ich so einen direkten, also so eine direkte Liebesglocke, die da irgendwann da drüber hing, wo du sagst, das muss was auch mit dieser Zeit zu tun haben und nicht nur mit uns.
Na, das ist mal sicher. Also, deswegen übrigens der Titel, wir sind eins. Also das ist genau dieses Gefühl, was auch sinngebend für den Song ist, das merkst du, dass alle sich so sehnen nach einem nicht berechnenden Zusammensein irgendwie und die Energie teilen. Das ist eigentlich dieses alte Woodstock-Ding, was jetzt wieder kommt, weil es jetzt auch wieder geht nach der Pandemie, sicher verstärkt dadurch. Mhm. Und dieses, die denken nicht recht viel anders wie wir, denken sie dann, wenn wir uns drei agieren, Herren, wie wir uns unterhalten auch und wenn wir dann ein besonders sinnreiches Lied plötzlich abschießen durch irgendeinen blöden Witz, weil es einfach das Leben so ist, ja, wo man sich gegenseitig ein bisschen auf die Chippen nimmt und doch spielt man aber ein melancholisches Lied trotzdem, ja, weil es einfach auch schön ist.
Ja, das hätte ich mir früher zum Beispiel auch nicht traut.
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich, dass das für die total gut ist, was du da gerade machst. Also auch wie wir zu dritt sind, nicht nur, weil du mit uns spielst, sondern du stehst da als Singer-Songwriter und spielst echt einmal eine ruhige Nummer und hältst es aus, dass das dann so
ja,
ist.
Ja gut, also das halte grundsätzlich, habe ich das früher auch ausgehalten, aber ich muss viel mehr einbetten.
Ja genau,
also
das meine ich damit, das kann einmal frei stehen einfach, ein Song kann, einfach
frei stehen. Ja, das ist richtig.
Und die nächste Bemerkung kann ja dann schon wieder für ein Fünferler Blödsinn sein, dass dann irgendwann von der Seite sagt, du... geht's noch bei dir? Oder sind wir noch,
also das ist, müssen wir die Arme drauf?
Ja,
oder
komm mal
helfen. Das ist lustig, weil dass du das über mich so sagst, weil das stimmt. Und ich habe umgekehrt lustigerweise das Gefühl, dass ich mir manchmal denke, dir ist durch mich auch noch wurschter, als dir allein wäre.
Das stimmt. Also, ich übernehme da ein bisschen was von dir. Also ich erkläre nicht so viel und entschuldige mich auch nicht, dass ich jetzt leider wieder eine Ballade rauche. Nein, da hast du mich einmal gerettet, weil da war ich körperlich in der großen Hitze damals, wo wir Staffelstein gespielt haben. Da hast du diesen ersten Teil vom Set, war ich für einen Fünfer echt daneben. Also ich hab eigentlich nicht kennen gescheit. Und dann hast du den, da übernimmst du den Job und machst es und hey Leute, du hast eine wahnsinnige Power dann plötzlich. Ich weiß nicht, wie du die hernimmst.
Nein, weil ich merke, dass das jetzt, also da bin ich tatsächlich, das ist so mein Wesen. Mhm. Wenn ich trete immer an. Bei mir, das ist ja mein sportlicher Ehrgeiz. Ich bin ja jetzt in meinem, ja mittlerweile halte ich mich schon fit, aber ich habe grundsätzlich keinen sportlichen Ehrgeiz. Mhm. Aber wenn ich mit Leuten auf die Bühne gehe und wir entscheiden, dass wir das halt machen, und das ist jetzt in dem Fall der Martin, du und ich, dann geht es nur um, dass die Mannschaft gewinnt.
Ja.
Also das ist mein Anspruch so. Ja. Und wenn ich merke, jetzt ist, hat gerade ein Muskelfaserriss quasi, jetzt wird Sport und hatscht sich halt bis zur Halbzeit durch, dann mache ich das. Mhm. Dann gebe ich niemandem die Chance zu sagen, das war aber nicht gut. Mhm. So, weil das ist, glaube ich, mein Wesen, wenn Schwäche am Start ist, dulde ich nicht, dass man auf die Schwäche draufhaut. Mhm. Egal wer das ist. Untereinander schon nicht, aber auch nicht
nach draußen.
Nach draußen. Mhm. Das geht für mich. Und deswegen ist zum Beispiel jemand wie der Martin, finde ich, weil ich habe mit dem jetzt erst ein paar Mal gespielt quasi, durch dich oder durch unsere Begegnung. Der ist ja da immer in dem Mittel. Ja? Der ist
das
ja, der hat ja ein Grundtalent, dass er weiß, er muss nicht nach vorn, da auch nie. Mhm. Und dadurch ist er praktisch die Fünferkette automatisch.
Ja, absolut.
Und der kann eh nach hinten nichts passieren.
Aber nach hinten musikalisch kann man mit Martin gar nichts passieren.
Kann da nichts passieren, also kannst du das gegeneinander miteinander auffangen.
Spannend, ja.
Zum Gipfeltreffen wollte ich noch zwei Sachen sagen. Zum einen habe ich gelesen, dass Reinhold Messner gesagt hat, er war dafür, dass es nimmer mehr Gipfelkreuze gibt. Sondern er findet, dass, also er sagt, das hat überhaupt keine Tradition im alpinen Leben, quasi das Gipfelkreuz, sondern in allen anderen Kulturen, wenn du auf große Berge steigst, dann steht da ein Storhaufen praktisch, ja? Aber kein Gipfelkreuz. Und dann habe ich mir gedacht, warst du mein erster Gedanke, weil wenn man mit dir auf den Berg geht, ist ja immer das praktisch sich treffen am Gipfelkreuz, das ein Ritual.
Wenn nur eins da ist.
Es
gab viele Gipfeltreffen, da gab es kein Kreuz.
Aber hat das für dich eine Bedeutung?
Ehrlich gesagt habe ich genau mit Reinhold Messner über das Thema geredet, wo er bei mir am Gipfeltreffen war.
Echt?
Da ging es um ein Kreuz, weil wir haben uns auf einen Felsen geguckt, wo kein Kreuz ist. Also weil er das genau gesagt hat, dass das nicht wichtig ist, dass auch diese gewisse Christianisierung
des Berges
ist, das ist eigentlich unangemessen, weil der Berg, dem ist wurscht, ob du Buddhist oder Hinduist oder sonst irgendwas bist, der Berg steht einfach in der Gegend rum. Und ist ruhig, sozusagen. Und da habe ich mich als erstes Mal auch damit auseinandergesetzt. Also ich habe da eine ganz skurrile Erfahrung. Also ich will jetzt da keine Weisheit von mir geben, weil ich eigentlich nicht weiß, wie ich dazu stehe. Aber ich bin austreten aus der Kirche, wo ich meine zweite Frau kennengelernt habe. weil da ein Zustand entstanden ist, der laut unserer katholischen Kirche Todsünde ist, also dass du eben noch verheiratet bist, aber in einer anderen Beziehung. Und dann denke ich, das mag ich jetzt nach vielen anderen Zweifeln mag ich nicht haben und bin da hier bei uns in Orbling, wo geht man da hin, Standesamt oder wo immer, und tritt aus. Und das geht in 5 Minuten gemacht. Du gehst da hin, legst dein Haus aus hier und trittst aus. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich endlich los, den Jesus so ungefähr. Was heißt Jesus?
War Jesus ja nicht.
Aber diesen Glauben eben, auch diese Kreuz, dieses schuldbewusste Ding da am Kreuz hängen. Und dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich aber ein bisschen Luft, weil es ist mir dann doch näher gegangen, als ich wollte, und bin auf irgendeinem Berg raufgerannt, auf dem Schwarzenberg bei uns. Und das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Wenn du dann raufkommst und ich wollte echt gerade meinen Kirchenaustritt feiern, da ist ein überdimensionaler, an einem riesigen Kreuz hängt da ein blutender Jesus um, also so angemalt. Ja. Und dann habe ich gedacht, Scheiße, jetzt ist er wieder da. Da habe ich mich das erste Mal körperlich tatsächlich, habe ich gedacht, nein, jetzt brauche ich es gerade nicht. Letztlich ist man, kann ich nicht genau sagen, wie ich dazu stehe. Also andersrum kannst du sagen, gut, also in den Regionen, wo mir in die Berggänger ist halt das Christentum die Religion gewesen über die Zeit. Und gerade in die Bergregionen war es so, dass der Glauben schon recht deutlich war durch die extremen Gezeiten, unter denen die Leute da leben auch. Wahrscheinlich sogar Gläubigkeit, aber ich weiß auch nicht, warum da über den Kreuz rumstehen.
Lustigerweise habe ich dann auch natürlich also spekuliert über dieses Thema und dachte mir, interessant, weil das ist wahrscheinlich einer der ganz wenigen Orte, wo es mich gar nicht stört, sondern wo ich sogar denke, also wo ich sofort vielleicht, weil ich so historisch denke ich mir, also wenn es einen Ort gibt, wo du eine spirituelle Erhabenheit spürst. Und die, wenn du natürlich christlich aufgewachsen bist oder kulturell so strukturiert bist, dass du da die Verbindung herstellst zu ganz nach oben, dann ist der Ort für mich total nachvollziehbar.
Ja,
dachte ich mir, lustig, weil ich würde es genau andersrum sehen. Ich würde dem Kreuz vielleicht lieber diese eindeutige religiöse Zuordnung nehmen und lieber überall aufstellen als spirituellen Gedanken, weil das so ein einfaches Ding ist. Also weil das ein Kreuz als solches so einfach ist, dass es diese Verbindung nach oben und zur Welt quasi zur Welt durch das.
Ja, das Symbol ist ein schönes.
Das Symbol
vielleicht,
ist ein schönes.
Vielleicht das, was mich stört, ist, wenn dann tatsächlich eine Art Menschenkörper in Form von Jesus Christus
da rumhängt.
Und
das
bei aller Kälten und Frost hängt der da.
Ja.
Und das ist, was mich vielleicht stört. Ich weiß nicht, ich bin oft mit spirituellen Menschen gegangen oder auch mit Mönchen. Also ganz oft, dass der jetzt verstorbene Pater Notker Wolf, der höchste Benediktiner, mit dem war ich auch und da haben wir sogar eine Querflöte, also ein guter Querflötist, haben wir ein Liedl umgespielt. Und letztlich geht's mir ein bisschen wie dir. Also es ist einfach auch ein schönes Symbol da oben für mich auf dem Berg. Weil da weiß ich übrigens auch als Bergsteiger, weil ich bin 4-mal auf Zugspitz gegangen, da siehst du von unten nicht den ganzen Gipfelaufbau, wenn du losgehst durchs Höllental, sondern du siehst immer dieses goldene Kreuz schon
von Anfang Ziel, an.
Das ist ein super Ziel. Mhm. Also ich finde, du weißt, wo es aufhört, wo der Gipfel ist. Das ist auch was Schönes irgendwie.
Jetzt haben wir, das kann man jetzt wirklich sagen, völlig ohne Absicht. Lustigerweise landen wir jetzt am gegen Ende unseres Gesprächs bei dem Wort Ziel und dass du dann aufschaust und hast ein Ziel und willst dahin und sind eingestiegen in das Gespräch mit, dass du so rein stolperst ins Leben und das gar nicht hast. Das finde ich einen guten Bogen, dass man, dass ich glaube, wenn ich jetzt was verstanden habe über dich die letzte Stunde, dann ist es, wenn du sportlich denkst, dann bist du es gewöhnt, in Zielen zu denken. Da spielt es auch eine Rolle. Aber wenn es das normale Leben ist, wo man so mit so einem Urvertrauen, wie du es offensichtlich hast, reingeht, dann braucht man das gar nicht. Also du hast einen Platz, wo das so ist, oder?
Ja,
wo du so Ziele hast, wo du da hingehst, du sagst, dann mache ich das, dann mache ich es fertig und dann gehe ich dann auf und dann ist das vorbei.
Es gibt auch viele Lieblingsplätze in den Berg. Also Plätze, da ist kein Kreuz für mich. Das ist einfach nur ein schöner Platz, ein schöner Baum, wo ich mich hinsitze. Wolfgang Niedeken war ja an einem von meinen Lieblingsbäumen, das war überhaupt kein Gipfel. Damals, wo der mitgegangen ist in die Kauwestiefel. Aber das stimmt schon. Also da hast du wirklich recht. Also je älter ich wäre, ich brauche die Kreuz nicht mehr. Wenn ich eins erwische, ist gut, da oben. Aber ich kann mich einfach hinsitzen. Und dann ist auch gut. Also ich glaube eh, dass so Leute wie ich, also ich bin eh Sehr, sehr. Vor kurzem habe ich mich wieder mal verstiegen. Das erste Mal seit 30 Jahren, dass ich mich in Gefahr begangen habe in den Berg, weil ich durch einen Ratschlag von der Wirtin, die gesagt hat, schau mal den Berg von der anderen Seite noch von Norden, und dann bin ich da hin, ohne dass ich einen Rucksack oder irgendwas dabei gehabt habe. Und auf einmal war ich in so einer Kletterwand, die habe ich nicht kennt, und ich bin überhaupt kein Kletterer. Und da ist mir dann ein bisschen schier geworden, weil ich mich wieder mal verlocken habe lassen von meiner eigenen, also das, was die Männer meiner Familie, mein Onkel ist verunglückt, weil er zu gut drauf war beim Heimfahren vom Eisstockschirm. Mein Vater ist an einem Tag, wo er unheimlich gut glücklich war, gestorben. Also wir sind immer dann in Gefahr, wenn wir das Leben zu sehr mengen, weil dann schalten die Alarmsysteme aus, dann möchte ich das einfach machen, weil es so gar so schön ist. Mhm. Und dann gehst du vielleicht genau den einen Schritt zwei, und da bin ich dann auf Spitzdorf über den Nordgrat gegangen, und das hätte ich eigentlich machen sollen, das ist nicht mehr mein Ding. Und dann bist du da, und kannst aber auch nicht mehr zurück, weil Schnee ist und weil es rutschig ist und so. Und dann war ich sehr dankbar, als ich dann oben rausgekommen bin. Und da war dann zum Beispiel, dass da ein kleiner Kapain steht und der Kreis ist, war dann wichtig für mich.
Plötzlich. Interessant, gell?
Aber ich denke, scheiße, jetzt hast du echt wieder mal Glück gehabt. Und bedanke mich dann auch, wenn ich aus der Kirche austreten bin, bedanke mich dann bei dem, der da vielleicht verantwortlich ist, dass mich jetzt da nicht runtergehauen hat. Und wenn ich es selber bin, vielleicht durch Fitness oder
zumindest durch die Erkenntnis, dass das jetzt gerade nicht ohne ist.
Ja, da habe ich mir viel Zeit lassen. Ich habe dann wirklich überlegt, habe dann auch ein bisschen geatmet, wie ich es gelernt habe im Yoga, um mich runterzuholen. Und dass man nicht schwindelig wird, und habe da wirklich versucht, ich habe für die letzten 30 Meter, glaube ich, 1,5 Stunden gebraucht, einfach weil ich aufpasst habe immer wieder und geschaut habe. Nein, das ist übertrieben, Entschuldige, 1 Stunde.
Ja, das ist ja wurscht, aber lang auf jeden Fall.
Ja, und das war wild, weil ich gewusst habe, schau, das ist genau das, was du eigentlich nicht mehr machen willst. Und dennoch macht man es aus Lust am Leben, gell? Das ist, so.
Schöner Schluss, finde ich. Ja. Sehr guter Schluss. Lass uns weiter Lust aufs Leben haben.
Aber das ist nicht zu vermeiden.
Kopf einschalten trotzdem. Geil, aufpassen.
Stimmt. Das sagt der Richtige.
Danke, dass du da warst, lieber Werner.
Danke dir, Hannes.